Die Vielfältigkeit und die Heterogenität unseres Faches können Sie in seinen Konflikten spüren. Und wir sollten, wenn man sich überlegt, wie schnell eine große Naturwissenschaft wie die Biologie sich fragmentiert und Unterabteilungen bildet, sollten wir sozusagen staunen, dass die Soziologie immer noch als Laden zusammenhält. Und dafür zahlen wir einen Preis, nämlich Streit. Ohne Streit hält dieser Laden nicht zusammen. Das würde nicht funktionieren. Wir würden es tatsächlich so machen wie die Biologen oder wie die Akademiker oder die Akademisten. Ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll. Also einfach lauter kleine Läden aufmachen. Ja? Die Wissenssoziologen machen einen eigenen Laden auf, tun sie mit ihrem Kongress ja auch schon. Ein Teil der quantitativen Sozialforscherinnen tut das und dann machen das die Qualos womöglich auch. Nicht? Nee. Also ich glaube, das, was die Biologie da vielleicht eher tun kann, weil sie viel größer ist, das sollten wir nicht tun in der Soziologie. Was wir tun sollten, ist uns streiten.
Here is the new Berlin.
Hier ist das neue Berlin.
Hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge von Das neue Berlin. Mein Soziologiestudium, wenn ich da mal zurückdenke, bestand zu einem gewissen Teil daran, zu erkennen und zu lernen, wo die Konfliktlinien des Faches liegen. Es gab den Makrolehrstuhl, wo sehr quantifizierend gearbeitet wurde und man Statistik können musste, Wirtschaft und Gesellschaft, die großen Themen. Es gab den Mikrolehrstuhl, wo man sich eher mit der Interaktion beschäftigt hat, mit Liebesbeziehungen und solche Themen. Man konnte sich natürlich auch in die Bücher stürzen, Theorie machen. Dann musste man lernen, dass es da Systemtheorie gibt, dass es kritische Theorie gibt, dass sie miteinander verfeindet sind. Man musste lernen, wie und warum und dass die wiederum ein schwieriges Verhältnis zur empirischen Sozialforschung haben. Kurz gesagt, sehr viele Konfliktlinien und am Ende des Studiums wusste man, wo die liegen. Man konnte sich vielleicht sogar für eins dieser Camps entscheiden und dann dort Forschungen weitermachen. Man will für solche Strukturen, die eben die Soziologie ja gliedern, Gründe finden, die vielleicht auch gute Gründe sind. Man kann aber auch fragen, ob sie nicht erkenntnishindernd wirken können. Und dafür haben wir heute Stefan Hirschauer in der Sendung. Er hat auf dem letzten Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie diese Binnendifferenzierung des Faches hinterfragt. Er spricht da von ungehaltenen Dialogen im Fach. Und ja, mit ihm wollen wir heute über genau dieses Thema sprechen. Wo kommen diese Differenzen des Faches her? Welche Folgen haben sie für das Fach? Und wie könnte man vielleicht anders, vielleicht sogar auch eben produktiver mit diesen Differenzen umgehen? Hallo, Herr Hirschauer.
Hallo.
Ja, wir beziehen uns, und so ist uns das aufgefallen, auch in der Sendung nicht nur auf den Vortrag vom letzten DGS-Kongress, den wir natürlich dann auch verlinken, sondern schon auf einen Text von Ihnen von 2008, wo Sie über das Verhältnis von Empirie, Theorie nachdenken. Das heißt, das Thema beschäftigt Sie schon eine ganze Weile. Woher kommt eben diese Beschäftigung und was hat sich vielleicht auch in der Zeit so verändert?
Naja, ich könnte die Frage zunächst zurückgeben und fragen, welche Soziologin kommt daran vorbei? Sie haben ja ihr Studium schon beschrieben oder skizziert und das ist nicht untypisch für Soziologinnen. Aber natürlich gibt es auch spezifische Wege, um sich mit diesem biografischen Wege, um auf dieses Thema zu stoßen oder sozusagen daran hängen zu bleiben. Bei mir gehört zum Sozialisationshintergrund sicherlich die Wissenschaftsforschung, also ein vergleichender Blick auf andere Fächer, der gehörte zu meinem Studium in Bielefeld. Dann die Praxis der qualitativen Sozialforschung in meinen eigenen Arbeiten, in der dieses Verhältnis von Theorie und Empirie eigentlich ein Dauerthema ist, wo es auch Varianten gibt, wie man damit umgeht. Für mich war dann Theoriehaltigkeit dabei immer auch ein Gütekriterium. Das ist eingeflossen in einen Aufsatz in der Zeitschrift für Soziologie, den ich mit Kolleginnen gemacht habe vor 2 Jahren. Und dann bin ich vor 15 Jahren, das war durchaus eine Zäsur, halt auf die Professur für soziologische Theorie in Mainz gewechselt von München aus. Das heißt, in der Lehre war ich viel stärker mit Theoriefragen beschäftigt. Und seit 8 Jahren dann gab es auch sicherlich eine stärkere Spezialisierung in der Forschung im Rahmen unserer DFG-Forschungsgruppe Undoing Differences, die wir jetzt aktuell zu einem Sonderforschungsbereich weiterentwickeln wollen. Einfach deshalb, weil im Konzert anderer Fächer die Soziologie viel stärker als Theorielieferantin gefordert ist. Das heißt, da verschieben sich dann Arbeitsteilungen, die in unserem eigenen Fach selbst auf eine bestimmte Weise verwurzelt sind. Also so ungefähr würde ich das skizzieren. Es gibt eine bestimmte Sozialisation in dieses Thema hinein und es gab einen Wandel bei mir.
Das haben Sie schon gesagt, das fällt auf im Unterschied mit anderen Fächern. Ist da die Soziologie wirklich speziell sind es vielleicht auch die Sozialwissenschaften. Also wie stellt sich das eben diese Art von Arbeitsteilung da dar?
Ja, ich hab die Wahrnehmung, dass unser Fach eine ausgesprochen starke Exporteurin von Theorieansätzen und von Methoden ist, während andere vergleichbare Fächer eher empirisch stärkere Fächer sind. Also die vergleichbarsten, naheliegendsten Fächer, die es gibt, neben der so ganzheitlich aufgestellten allgemeinen Wissenschaft vom Sozialen, die Soziologie ja ist, sind eigentlich die Geschichtswissenschaften und die Ethnologie, die jeweils beide Gesellschaftswissenschaften sind, nämlich vergangener Gesellschaften und außereuropäischer Gesellschaften. Auch wenn sie dann in Teilen, die Ethnologen, sich jetzt eben auch in Europa tummeln, als europäische Ethnologie oder Geschichtswissenschaftlerinnen natürlich auch Zeitgeschichte machen. Aber das sind die vergleichbarsten Fächer. Und in diesem Vergleich imponieren diese unsere nächsten Nachbarn eigentlich als empirische Wissenschaften. Jedenfalls in meinen Augen sind sie dort viel stärker als die Soziologie, während unser Fach von außen betrachtet immer wieder mit dieser exzessiven Theorie- und Methodenproduktion beeindruckt. Also insofern gibt es hier schon eine Besonderheit, wie auch immer die historisch entstanden ist, müsste man mal drüber nachdenken. Aber das ist etwas, was unser Fach in diesen Vergleichen qualifiziert. Im Vergleich zu anderen Sozialwissenschaften gilt das ohnehin nicht. Also die Soziologie ist eben viel, viel weniger spezialisiert als die Politikwissenschaft, die Erziehungswissenschaft und ähnliche Fächer, die ja als spezielle Themen in unserem Fach selbst wieder vorkommen. Die politische Soziologie, die Bildungssoziologie etc.
Ja. Ja, jetzt haben Sie schon angesprochen, wie das entstanden ist. Haben Sie dazu Thesen? Also ich fand immer interessant, das muss man ja auch erstmal lernen, dass die Klassiker des Faches, die man eben im Studium so kennenlernt, dass die vielen Standards, die man heute beigebracht bekommt, eigentlich nicht entsprechen. Das fängt an, wie konsequent dort zitiert wird. Also viele von diesen Standards sind da nicht angelegt. Und genau diese, das kommt sicherlich drauf an welchem Institut man da ist, aber auch mit dieser Mikro-Makro-Differenz, in meinem Fall gab es eben den Mikro-Lehrstuhl, es gab den Makro-Lehrstuhl. Auch sowas wird man ja bei den Klassikern nicht finden. Das heißt, grundsätzlich ist bestimmte Differenzen erst im Laufe eben der letzten 100 Jahre entstanden. Auch vielleicht diese Theorie-Export, auch das ist ja erst was mit der Ausdifferenzierung der Fächer stattfindet. Haben Sie da Thesen dazu, was da eben passiert ist, was da die Ursachen sind?
Ich bin weder Wissenschaftshistoriker noch Historiker der Soziologie. Wir haben eine eigene Sektion jetzt zur Soziologiegeschichte gegründet, die möge sich mit solchen Fragen beschäftigen. Ich kann Ihnen das nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Sie haben recht, dass die fachlichen Differenzierungen gewachsen sind und bei den Klassikern so definitiv noch nicht vorhanden waren. Was die grundlegende Unterscheidung zwischen Theorie und Empirie angeht, ist mein Verdacht, aber auch das weiß ich nicht sicher, dass die Philosophie des Wiener Kreises eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat, also der frühe Positivismus. Ihre Frage ist aber selbst sehr recht suggestiv. Also haben Sie eigene Vermutungen darüber, ob es wissenschaftsstrukturelle Gründe gibt, warum solche Arbeitsteilungen sich einspielen? Ich bin da vergleichsweise ahnungslos.
Ich glaube ich auch. Also ich würde eben natürlich, wenn man jetzt auf die Klassiker guckt, die irgendwie in der Vorkriegszeit natürlich verorten. Das heißt, irgendwann in der Nachkriegszeit mit Ausbau von Bildung vielleicht auch tatsächlich einfach als ein Effekt von Arbeitsteilungen, der dann irgendwie im Fach sozusagen aktualisiert wurde über die Lehre. Das würde ich sozusagen erstmal historisch zu der Zeit irgendwie verorten. Wie genau das aussieht, das ist, würde ich dann auch sagen, ist natürlich eine wissenschaftshistorische Frage, die man dann mal angucken müsste. Kommt aber ja vielleicht.
Wir können ja zwei Zäsuren ins Auge fassen. Also das eine ist die Sie eingangs selbst angesprochen haben, dass die in der Nachwendezeit bestimmte Strukturen soziologischer Institute in Ostdeutschland in der Tat mehr oder weniger vom Westen verordnet wurden. Also die Unterscheidung von Mikro und Makro, die ich auch gar nicht unvernünftig finde, die ist dort etabliert worden und vorher gab es halt eine ganz andere Selbststrukturierung in der DDR. Und die zweite Zäsur, die sicherlich eine große Rolle spielt, Sie haben Nachkriegszeit erwähnt, ist, dass die Theoriebegriffe der unmittelbaren Nachkriegszeit mit Sicherheit massiv bestimmt waren von Talcott-Parsons auf der einen Seite und von der kritischen Theorie der Frankfurter Schule auf der anderen Seite. Das sind bestimmte Theorietypen, die damals bestimmt haben, was man überhaupt unter Theorie verstehen will. Und da hat sich eine ganze Menge verändert.
Jetzt haben Sie als einen anderen Bezugspunkt schon den Positivismus, den Wiener Kreis genannt. Was muss man dazu wissen?
Was muss man dazu wissen? Man muss vielleicht
in Bezug auf das Problem vielleicht.
Ja. So, vielleicht muss man eher ganz vieles von dem vergessen, was da geschrieben und gedacht worden ist. Das markiert für meine Begriffe die stärkste Zäsur im Denken über Wissenschaft, dass es halt tatsächlich die Philosophie gewesen ist, die sich in diesen Debatten ausgetobt hat, die normativ darüber nachgedacht hat, wie Wissenschaft zu sein hat. Und dieser Denkstil bestimmt eben auch gute Teile der empirischen Sozialforschung in der Soziologie bis heute leider. Die Zäsur liegt für mich darin, dass die empirische Wissenschaftsforschung, die Science Studies, die historische, soziologische, anthropologische Forschung über tatsächliche wissenschaftliche Praxis gründlich aufgeräumt hat mit diesen normativen Ideen von Wissenschaft und an deren Stelle eben eine Beobachtung und auch Theoretisierung wissenschaftlicher Praxis gesetzt hat. Was wir noch nicht haben, ist eine empirisch fundierte Wissenschaftstheorie, zum Beispiel der Sozialwissenschaften. Da ist eine riesige Lücke, die ist noch zu füllen. Das heißt also, die philosophischen Vorgaben sind noch nicht vollständig ersetzt. Gründlich erschüttert sind sie allemal. Also insofern, deswegen meine saloppe Antwort, ich denke, wir haben eher vieles zu vergessen, was da behauptet worden ist.
Schade, ich wollte jetzt eigentlich auf das Standardmodell von Karl Popper zu sprechen kommen, der ja im Prinzip auch in jeder Einführung in die empirischen Methoden immer und immer wieder auftaucht, dieser kritische Rationalismus, dieser Vorstellung einer strengen Falsifizierbarkeit von theoretischen Annahmen, die dann aber einhergeht, wie Sie das in Ihrem Text von 2008 selber sehr interessant beschreiben, in einem Schisma, einer Weltentrennung sozusagen, in der die Theorie plötzlich eine Welt der Imagination wird, der reinen Fantasie, und die Empirie quasi sozusagen die Spielverderberin, sagen Sie, glaube ich, wird, die dann das, was sich da irgendwelche Großsoziologen zusammenfantasieren, mit der Wirklichkeit konfrontiert. Vielleicht können wir doch das nochmal sozusagen als typische, prototypische Grundposition nochmal auch in seiner Problematik kurz beschreiben.
Können wir gerne machen, Herr Schwarz, kein Problem. Ich finde auch Poppers Überlegungen zu den Äquivalenzen von Wissenschaft und Demokratie in der offenen Gesellschaft nach wie vor ausgesprochen anregend. Falsch und überholt ist halt sein Empirismus, also die Überschätzung von Daten als sicherer Boden der Erkenntnis, und seine ziemlich wolkigen Ideen über die Entstehung von Theorien als, sagen wir, Erfindung freier Geister. Also Poppers Idee von der Überprüfung der Wirklichkeit, von Theorien an der Wirklichkeit, die ist einfach unbrauchbar, nicht? Also der Theoriebegriff ist zu eng, der Wirklichkeitsbegriff ist geradezu orthodox. Man kann einfach gar keine empirische Forschung treiben, ohne implizit zahllose Theorien zu mobilisieren. Wir haben in der Soziologie schon bei Georg Simmel ganz früh eine andere Herangehensweise, indem er klugerweise unterschieden hat zwischen drei Sorten von Theorien, nämlich Sozialtheorien, Theorien begrenzter Reichweite, wie wir heute sagen würden, und der Gesellschaftstheorie. Die Gesa Lindemann hat dargestellt, dass diese drei Theorietypen eben, anders als Popper, dass ich das vorstellte, ganz verschiedene Verhältnisse zur empirischen Forschung haben. Poppers Vorstellungen können Sie noch am ehesten bei Theorien begrenzter Reichweite umsetzen. Das ist für die standardisierte Sozialforschung deswegen ein ganz wichtiger Punkt. Sozialtheorien dagegen legen mit ihren grundlegenden Annahmen über die Beschaffenheit unseres Gegenstandes überhaupt fest, was als ein empirisches Datum erscheinen kann. Sie können also deswegen nicht selbst durch Daten falsifiziert werden. Das geht logisch gar nicht. Die werden nicht bestätigt und widerlegt, so wie Popper sich das dachte. Nein, die werden präzisiert und, wenn es gut geht, durch empirische Grundannahmen auch irritiert, durch empirische Beobachtung auch irritiert in ihren Grundannahmen. Ja. Gesellschaftstheorien schließlich sind nie vollständig durch empirische Befunde gedeckt. Die werden immer nur Teilstücke eines viel größeren Puzzles erhaschen, für das sie dann mit begründeten Vermutungen Plausibilität erzielen müssen. Das ist viel weniger als Evidenz, aber es ist trotzdem ein wichtiger Theorietyp.
Jetzt ist darin ja schon drin eine klassische Kritik in dem Fall eben der Popperschen Vorstellung. Jetzt sagen Sie aber, sichtbar geworden ist das eigentlich durch die Wissenschaftsforschung, also in dem Fall eben keine philosophische Kritik, die schon daran formuliert wird, sondern eben einfach zu sagen, wir machen keine Kritik mehr, keine philosophische, sondern wir gucken uns an, wie praktisch geforscht wird. Ist das tatsächlich eben notwendig gewesen, sich aus dieser kritischen Debatte rauszuziehen und zu sagen, wir gucken uns einfach an, wie Wissenschaft gemacht wird? War das einfach ein ganz neuer Herangehensweise, die das erst wirklich sichtbar machen konnte? Oder war sozusagen die Kritik, Sie haben jetzt auch Simmel als ein Beispiel genannt, der das schon anders angeguckt hat, nicht schon da?
Nein, die war so nicht da. Die Philosophie hatte freie Bahn. Sie war sozusagen bis, mit Ausnahme einiger wissenschaftshistorischer Studien, natürlich vor allen Dingen Ludwig Fleck hier zu nennen, sie war konkurrenzlos auf dem Feld zu definieren, wie Wissenschaft ist, was für eine Praxis das ist und vor allen Dingen, wie sie sein soll, und hatte da freie Bahn. Und auf dieser Folie konnten auch diese völlig überzogenen Einheitsvorstellungen entstehen, die ja den Positivismus ausmachen. Das ist also eine Art und Weise nur gibt, in der Wissenschaft sein kann und dass es vor allen Dingen an den Methoden sich festmacht. Das ist vor dem Hintergrund dieser ja auch disziplinären Konkurrenzlosigkeit der Philosophie entstanden. Also der Widerspruch war dringend nötig, dass man sich das nicht am Schreibtisch ausdenkt, wie Wissenschaftler arbeiten sollen, sondern dass man guckt, auf welch unendlich vielfältige Weise wissenschaftliche Disziplinen ihre Praxis ausdifferenzieren. Und das heißt natürlich, dass diese Wissenschaftler untereinander dann auch kritisch miteinander umgehen und sagen, das ist gute Wissenschaft, das ist schlechte Wissenschaft. Nur jemand, der Schmetterlinge sammelt und klassifiziert, oder jemand, der schwarze Löcher sortiert aufgrund von Karten, oder jemand, der Interaktionen analysiert und so weiter und so fort. Gehen Sie von der Theologie über die Teilchenphysik bis zur Germanistik. Betreibt ziemlich unterschiedliche Praktiken in einem sozialen System. Soziologen können dann gute Gründe dafür angeben, was die wieder gemeinsam haben. Aber sie haben nicht das gemeinsam, was die Philosophen vermutet hatten, nämlich die Methoden. Überhaupt nicht.
Ich frage deshalb, weil auch die war mir nicht bekannt, da bin ich dann sozusagen in der Wissenschaftstheorie nicht genügend drin, Sie auch die Durham-Quine-These da nennen als so eine Grundlage. Also welche Rolle spielt das dafür? Das hat sozusagen zwar eine wissenschaftstheoretische Grundlage, aber die reicht noch nicht, um diese Vorstellung von Wissenschaft zu gewinnen.
Ja, die Durham-Quine-These ist wichtig, insofern Theorien natürlich durch Beobachtungen unterdeterminiert sind. Das besagt diese These ja, kein Sozial- oder Kulturwissenschaftlerin könnte hier eine enge Determinationsbeziehung sehen. Auch hier würde ich sagen, nur Philosophen konnten dieser These starken Informationswert beimessen. Theorien sind für Sozial- und Kulturwissenschaftlerinnen selbstverständlich massiv bestimmt durch die kulturellen Annahmen einer Epoche, einer bestimmten Gesellschaft, eines Milieus, dem eine Wissenschaftlerin angehört, viel, viel stärker bestimmt als durch das, was Philosophen als Beobachtung entworfen haben. So ein objektivistischer Beobachtungsbegriff taugt überhaupt gar nichts.
Kommen wir vielleicht genau zu diesen Science Studies, wie sie genannt werden. Sie haben Ludwig Fleck als so ein Beispiel genannt. Was sind da wichtige Bezugspunkte? Also unter welchen Umständen entstehen da diese erste Forschung? Was muss man dazu wissen, um das zu verstehen, was da passiert ist?
Naja, die Wissenssoziologie ist natürlich älter als die Wissenschaftsforschung und beide haben eine sehr enge Verwandtschaft. Also das ist durchaus unser eigenes Fach auch schon früher beteiligt gewesen. Nicht nur bei Karl Marx, bei dem die Wissenssoziologie ja noch mit der Ideologiekritik verknüpft war und von dem trotzdem Grundgedanken dann etwa bei Karl Mannheim fortgesetzt wurden. Karl Mannheim ist natürlich auch einer der Gründerväter sozusagen oder der Ahnen, sagen wir mal so, der Science Studies. Ludwig Fleck habe ich eben erwähnt. In der Geschichtswissenschaft gab es eine eigene Entwicklung, die hin zu den Science Studies geführt haben. Eine Zäsur war sicherlich die Zeit um die 60er, 70er Jahre herum. Thomas Kuhn, wissen Sie, ist eine wichtige Referenzfigur in diesem Zusammenhang. Was ein bisschen fehlt noch von der anderen Seite, von der theoretischen oder philosophischen Seite, ist das Wiedereinholen dieser empirischen Forschung, die es gab. Auf der einen Seite gibt es aus dieser Forschung selbst eine Bewegung auf Theoriebildung hin. Denken Sie an die Arbeiten von Karin Knorr etwa. Auf der anderen Seite, so etwas wie Social Epistemology wird gelehrt an einigen Instituten, aber ist aber nach wie vor entwicklungsbedürftig. Also da ist einfach noch viel Arbeit zu tun, auch im Übrigen natürlich für die Soziologie selber, also im Sinne einer Wissenschaftstheorie gerade unseres Faches. Ja?
Das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen. Also für die Naturwissenschaften ist das natürlich alles sehr, sehr interessant, auch wo ich das erste Mal dann eben Ludwig Flecke gelesen habe, war ich vollkommen aus den Wolken gefallen. Das eben zu der Zeit natürlich eher als kompletter Einzelgänger. Ich glaube, er hatte auch nur ganz vereinzelt Kontakt überhaupt dann zur Wissenssoziologie, die sich ja in derselben Zeit entstanden ist. Aber wie Sie schon sagen, für das eigene Fach gibt es eigentlich sowas fast gar nicht. Gibt's da Ausnahmen? Und auch wenn das eben nur Ausnahmen sind, warum ist sozusagen der Schritt dann zurück zu den Sozialwissenschaften? Oder sei es auch nur sowas wie eben eine Wissenschaftsforschung der Geschichtswissenschaft oder anderer Sozialwissenschaften, der Politikwissenschaft? Warum gibt's da so wenig?
Ja, auch da sind die Grundlagen natürlich da. Es gibt ja autologische Ansätze, Theorieansätze in unserem Fach. Das gilt etwa für Niklas Luhmann, das gilt für Pierre Bourdieu, gilt auch für die Ethnomethodologie von Garfinkel. Und auf dieser Basis sind übrigens gerade in Deutschland in den letzten 10 Jahren eine ganze Reihe von Dissertationen erschienen, also auch wieder etwas früher, schon fast 20 Jahre, Elisabeth Mohn, die das gemacht hat, mit einer solchen konstruktivistischen Perspektive soziologische Praxis zu beobachten, zu analysieren. In den letzten Jahren etwa Cornelia Engert, Christian von Ferl oder Björn Krey. Eine ganze Reihe von Monographien, die da entstehen. Das sind sozusagen ja Anfänge einer Soziologie der Soziologie, die aber ihre theoretischen Vorläufer auch schon auf theoretische Vorläufer zurückgreifen kann. Ja? Also man startet da nicht von Null, weil es dieses reflexive Verhältnis zur eigenen Wissenschaft als kultureller Praxis unter anderem ganz selbstverständlich etwa in der Ethnomethodologie immer schon gab oder diesen systemrelativen Blick auf Wissenschaft als nur ein Teilsystem unter anderem bei Luhmann immer schon gab oder eben seit den 60er, 70er Jahren gab.
So eine Soziologie der Soziologie wäre ja auch Teil einer, wie Sie das ja auch nennen, soziologischen Selbstaufklärung über ihre ja auch irgendwie historische, perspektivische Begrenztheit der Disziplin. Gleichzeitig bringen sie ja solche Überlegungen immer die typischen Gegenprobleme auf den Tisch, der Relativismus oder der Vorwurf der Willkür sozusagen, wenn der Forscher eh nur historisch perspektivisch befangen seine Forschung betreibt, wenn es eh immer nur relativ zu Wissenssystemen der Fall ist, wieso dann überhaupt Forschung betreiben. Sie versuchen da ja einen Mittelweg zu finden oder zumindest auch wieder eine Rückbindung des Forschungsprozesses an eine doch irgendwie unabhängig verstandene widerständige Wirklichkeit. Vielleicht können wir uns in diese Richtung ein bisschen bewegen. Was ist da Ihr Grundstandpunkt?
Ja, ich weiß nicht, ich wäre mit Ihrer pejorativen Verwendung des Wortes Relativismus nicht einverstanden. Was sonst? Wäre meine erste Entgegnung, gehört zu den grundlegenden Denkhaltungen einer sozialen Kulturwissenschaftlerin, wenn nicht eine relativistische. Wir wissen, dass es Gesellschaften im Plural gibt. Wir wissen, dass es Wissensordnungen im Plural gibt. Wir wissen, dass es gesellschaftliche Teilsysteme im Plural gibt. Wir wissen, dass es Milieus im Plural gibt. Eine Soziologin, die nicht in der Lage ist, zwischen diesen Perspektiven zu wechseln, hat nicht Soziologie studiert. Also insofern, der Relativismus ist nicht nur der Soziologie übrigens, sondern auch anderen sozialen Kulturwissenschaften ganz tief eingeschrieben. Ja? Die Frage ist, auf welche Weise man ihm zu entkommen versucht. Man kann das brachial machen. Das ist die positivistische Linie. Und dann sagt man, ja, trotzdem, die Menschen sehen das alle unterschiedlich, aber es gibt doch nur eine Wirklichkeit. Es gibt doch nur eine Wahrheit. Da muss eine jede sozialen Kulturwissenschaftlerin, die eine ordentliche Ausbildung gehabt hat, sagen, nein, natürlich nicht. Wir wissen, seitdem es die Wissenssoziologie gibt, dass solche Werte wie Wahrheit und solche Begriffe Wirklichkeit sehr, sehr unterschiedlich belegt werden. Das heißt nicht, dass in den Wissenschaften alles geht. Das ist jetzt der Sprung, den Sie machen und den dürfen Sie nicht machen. Es geht vom Relativismus, geht's nicht zur Beliebigkeit. Ich sagte ja eben schon, in den Disziplinen sagen sich Wissenschaftlerinnen sehr konsequent, was sie für schlecht und gut halten. Sie streiten um die Wertkriterien, sie streiten um Gütekriterien. Ja, sie definieren, was gute und schlechte Forschung ist jeweils. Was es nicht gibt, das ist ein philosophischer Schiedsrichter, der das über alle Fächer hinweg und alle Ansätze hinweg für alle einmal entscheidet und dann halten sich alle daran. Das ist diese etwas primitive, normative Vorstellung von Wissenschaft tatsächlich als einem normativ geordneten System. So funktioniert das nicht. Ja? Nein, wir haben es eben mit einem Autologieproblem zu tun. Wir müssen das Wissen, das wir selber immer in dem Bewusstsein, es sei besseres Wissen als das eines anderen Milieus, eines anderen Teilsystems, einer anderen Zeit oder etwas zu produzieren versuchen, gleichzeitig auch relativieren können in der Perspektive, dass aber aus einem anderen Funktionssystem, aus einer anderen Gesellschaft, sagen wir der chinesischen, der indischen heraus, dies nicht einfach geteilt wird. Damit müssen wir umgehen. Das heißt, das, was immer so als Relativismus bezeichnet wird, ist eigentlich eine hochgradig skeptische erkenntnistheoretische Position und mündet überhaupt nicht in Beliebigkeit. Sie mündet in Kontroverse, in das Aushalten von Widersprüchen, in eine größere Lernfähigkeit, dass man wirklich mit der, so sehr man versucht, rauszukriegen, was jetzt wirklich der Fall ist, damit rechnet, dass eine andere Seite das besser sehen könnte. Oder dass man es selber in ein paar Jahren anders sehen könnte. Ja? Da berührt sich der Relativismus mit dem, was der kritische Rationalismus gerne möchte, aber immer gerne auch abkürzt zugunsten einer orthodoxen Beanspruchung, die Wahrheit über die Wirklichkeit herausgefunden zu haben.
Ich wollte mir das keinesfalls zu eigen machen, diesen Relativismusbegriff. Ich habe den jetzt etwas polemisch für die Frage zugespitzt. Nichtsdestotrotz tatsächlich diese Art von, diese Gefahr der Selbstbezüglichkeit, die beschreiben Sie ja schon, vor allem in Bezug auf die Theorie. Also wenn wir erstmal durch Quine beispielsweise gelernt haben, dass Theorien tatsächlich durch die Empirie unterdeterminiert sind und die Empirie nicht die strenge Richterin ist, für die wir sie gehalten haben, könnte man ja dann zu der fehlgeleiteten Vorstellung kommen, man könnte dann alles, wie Sie sagen, in einer gewissen Weise deduktiv behandeln, also von der Theorie ausgehend dann sich mit der Wirklichkeit beschäftigen. Und auch das ist ja etwas, was Sie für überaus problematisch erachten und wo Sie eben, um jetzt auf diesen Punkt zu kommen, vielleicht gerade auch die extreme Empirie-Geladenheit der theoretischen Arbeit aufweisen. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen entfalten.
Ja, was Sie da andeuten, ist sozusagen so eine Art Theorie-Dezisionismus, der springt sozusagen zwischen den Perspektiven, die man da einnehmen kann. Nein, in der Tat, das wäre eine ziemliche Verarmung einer Wissenschaft wie der Soziologie. Empirie-Geladenheit von Theorien, damit meine ich eigentlich zwei Dinge. Das eine ist die unvermeidliche empirische Einbettung unserer Theorieansätze in historische Kontexte, das gehört spätestens seit Karl Mannheim zur historischen Selbstaufklärung unseres Faches. Und auf der anderen Seite so etwas wie eine empirische Fallbezogenheit, die theoretische Ansätze haben, also eine ihnen implizit eingelassene Empirie. Man kann, denke ich, viele theoretische Aussagen gar nicht verstehen, wenn man die in diesen Ansätzen eingelassenen empirischen Fälle nicht mit assoziiert. Schon Thomas Kuhn sprach hier von exemplarischen Situationen. Er meinte damit so singuläre Beispielfälle, auf die Großtheorien jeweils gemünzt sind und passen. Ein schönes Beispiel in der Soziologie ist Alfred Schütz' Soziologie des Fremden. Es gibt viele Soziologien des Fremden inzwischen. Bei Schütz geht es tatsächlich um den Migranten und eigentlich um nicht viel anderes. Das sagt er aber so gar nicht. Der Text ist großartig, finde ich nach wie vor. Aber man würde heute mit dem Arsenal von Fremden, die es inzwischen so gibt in der Gesellschaft oder zum Teil auch immer schon gegeben hat, würde man sagen, eigentlich müsste man das doch spezifischer fassen. Ja, genau, das müsste man auch.
Um nochmal auf diese Relativismus-Frage zurückzukommen, wenn man den Mannheim liest, er sagt ja dann Relationismus, um das abzugrenzen. Wenn man aber so den Hintergrund Hintergrund liest, auch er macht das nicht explizit, aber dann hat er ja eben, schreibt er ja fast von einem politischen Hintergrund. Also natürlich den Zusammenfall der politischen Systeme zu dieser Zeit, natürlich die Revolution auch in der Wissenschaft formuliert dann eigentlich ja fast so eine Art wissenschaftspolitisches Programm der Soziologie, die eben diese unterschiedlichen Perspektiven, in die die Welt zerfallen ist, irgendwie wieder natürlich nicht vereinen muss in einem Programm, aber eben relationieren muss. Der Eindruck, der sich eben da aufdrängt, und das wäre die Frage, ob man das vielleicht nicht beantworten, aber zumindest etwas dazu sagen kann, ist, dass es natürlich irgendwie einen gesellschaftlichen Kontext gibt. Also auch diese, das hatten wir auch schon Sendungen dazu, jetzt die Fakten wieder hochzuhalten und eben den großen Kampf gegen Fake News und gegen diese Multiperspektivität eigentlich zu führen, oder sagen wir es mal so, das Kind mit dem Bade auszuschütten und dann zu sagen, ja, wir müssen jetzt eben uns wieder an die Fakten halten, die im Zweifelsfall natürlich dann irgendwie nur aus der Naturwissenschaft kommen können, womit man politisch wiederum wenig anfangen kann, aber so ausgebreitet wird das ja gar nicht. Was ich damit sagen will, es gibt diesen gesellschaftlichen Kontext, spielt da vielleicht auch eine Rolle, sodass dann diese politischen Fragen, die da zum Teil auch drin stecken, vielleicht auch einfach die Frage, in welcher Verfasstheit gerade so eine Öffentlichkeit ist, dass sie da so reinspielen in solche theoretischen Fragen oder soziologischen Fragen allgemein?
Definitiv. Also sowohl wenn man Mannheims Situation sich vergegenwärtigt, in der er geschrieben hat, als auch das, was jetzt läuft, mit unter dem Schlagwort Bekämpfung von Fake News. Aber was kann das heißen? Ich meine, nehmen Sie doch die öffentlichen Diskurse jetzt in Zeiten der Corona-Krise. Was kann es heißen, sich an Fakten zu halten? Die Gesellschaft muss dann halt auch lernen, dass Wissenschaft daraus besteht, dass es nicht nur eine Tatsache gibt. Und wenn man eine Tatsache formuliert hat, auf diese wieder verschiedene Sichtweisen. Und zwar nicht nur von Experten auf der einen Seite und Covidioten auf der anderen Seite, sondern innerhalb von Forschungsfeldern wie der Medizin, noch schlimmer, auch innerhalb von Disziplinen, und das eben dieses, hier kann man einfach blindlings Popper folgen in dieser Hinsicht, dass dies zur offenen Gesellschaft gehört. Und die Gesellschaft hat zu lernen, dass Wissenschaft nicht einfach diese simplen Wahrheiten liefern kann. Die Politik drängt die Wissenschaft über die Expertenrolle, Legitimation für ihr Handeln, für ihre Entscheidungen herzustellen, indem sie eindeutige Antworten verlangt. Und sie können an den Fakten, wie sie sich verschoben haben, und an den verzweifelten Versuchen, sie unter Zeitdruck auch zu erzeugen und nachzuliefern, die werden ja dringend gebraucht, können sie sehen, wie prekär dieses Geschäft ist und wie gering die Halbwertszeit mancher Behauptungen ist. Ja, wie, ich meine, das ist ja für uns sozusagen eine leichte Übung. Ja, wir können ja als Soziologin immer nur wundern, wie die ganze Republik und im Grunde genommen die ganze Welt jeden Tag auf diese seltsamen Balken der sogenannten Neuinfektionen starrt. Dabei wissen alle, die ein bisschen was von Zählen und Kategorisieren verstehen, das sind nicht die Neuinfektionen. Die liegen in Deutschland wahrscheinlich 5-mal so hoch. Die WHO sagt, in der Welt liegen die wahrscheinlich 20-mal so hoch als diese gezählten. Nein, es sind die positiv Getesteten. Was macht aber eine Behörde wie das RKI mit diesen positiv Getesteten? Na, sie macht das, was die Politik gebrauchen kann. Sie benutzt diese auf- und absteigenden Balken, die wie in der Bundesliga oder wie bei der Messung des Bruttosozialproduktes irgendeine Dynamik suggerieren. Sie benutzt das, um die Politik zu begründen, nämlich eine Dramatisierung oder Entdramatisierung der Verhaltensvorschriften, eine Entdramatisierung der Gefahren und entsprechende Anordnungen. Ja, das ist, das sind nicht einfach die Fakten, sondern das sind Daten, die auf eine zum Teil fragwürdige Weise, wenn Sie das vergleichen mit den harten Methoden, die in Südkorea eingesetzt werden, um diese Ziffern festzustellen, das sind Daten, die auf eine bestimmte Weise fabriziert werden, die vor allen Dingen auf eine bestimmte Weise aber auch gebraucht werden und die dann bestritten werden. Das ist sehr wissenschaftssoziologisch natürlich toll, nicht? Dass man also wirklich zusammen mit der gesamten Gesellschaft sehen kann, wie diese Expertenkonflikte in der Öffentlichkeit ausgetragen werden, inklusive der Narzissmen, die da eine Rolle spielen und so etwas, nicht? Also das ist aber eine harte Lektion für eine Gesellschaft, die grundsätzlich gerne hätte, dass die Wissenschaft nur diese eindeutigen Fakten produziert. Tut sie nicht. Sie kämpft darum, und das mit Recht, als autoritative Instanz der Definition der Wirklichkeit respektiert zu werden. Daran hat es ja in den USA zum Beispiel in den letzten Jahren gehapert. Es gibt einfach eine ganz starke religiöse Konkurrenz für die Wissenschaft in den USA. Das haben wir in Europa so glücklicherweise nicht.
Jetzt haben Sie vorhin das Beispiel von dem Fremden bei Schütz genannt. Ein anderes Beispiel, was in Ihren Texten vorkommt, ist dann die Systemtheorie, die sich natürlich auch als Theorie eben ja eines Verwaltungsbeamten, der das auch ursprünglich studiert hat, dann später auf Soziologie umgesattelt ist, verstehen lässt und der eben ja die Jahrzehnte in seinem Büro sitzt und die Bücher liest und daraus eine neue Theorie macht. Auch da könnte man ja sagen, und das erinnert an oder erinnert mich immer an einen Bericht von Luc Boltanski, ich weiß gar nicht, an welcher Stelle er das geschrieben hat, aber da berichtet er auch von diesem Relativismusproblem aus den Arbeitssitzungen bei Pierre Bourdieu, wo dann, wenn das mal schiefgelaufen ist, irgendwann man sagen konnte, das hast du jetzt nur gesagt, weil du irgendwie ein kleinbürgerlicher Bourgeois bist oder wie auch immer. Und dann zum Teil diese Arbeitsgruppe dort wohl ziemlich zerstritten war und gar nicht mehr arbeiten konnte, weil man dann das eben genau immer auf diese Rolle, auf so eine Personalität, auf so eine Ideologiegebundenheit natürlich irgendwie beziehen konnte. Das steckt jetzt natürlich in ihrer Bemerkung, dass das eben dieser Verwaltungsbeamte am Ende auch ist, der diese Theorie schreibt, noch nicht drin. Aber die Gefahr ist da. Also wie entgeht man dem? Was sind da die Strategien vielleicht?
Also eine Zurechnung auf Personen, du sagst das, weil du sowieso so und so bist, halte ich für grässlich, identitär. Das ist etwas, was aus einem ganz anderen Meinungsspektrum als Identitätspolitik zum Teil auch auf deutschen Universitäten zugewachsen ist, aus den USA. Grauenhaft sozusagen jeder argumentativen Auseinandersetzung auszuweichen, indem man Personen auf bestimmte Merkmale zuschreibt, ist geradezu eine rassistische Technik. Ja. Nein, das, was ich mit Blick auf Luhmann da getan habe, auf mehr oder weniger spielerische Weise, ist nicht die Person zu charakterisieren, sondern zu überlegen, in welchem Milieu sie gearbeitet hat, unter welchen Prämissen. Und da ist Luhmann für mich nur ein Fallbeispiel, keine Sonderbehandlung für ihn. Das ist auch sozusagen, das ist auch relativistisch, angewandter Relativismus. Ich wüsste eben gar nicht, wie man ohne denken sollte. Aber das entscheidende Argument, auf das ich mich dabei stütze, das stammt von Pierre Bourdieu, der eben nicht nur gesagt hat, dieser oder jener Theorieansatz aufgrund der besonderen Arbeitsweise dieses Wissenschaftlers, sondern eigentlich alle Theoretiker des Sozialen unterliegen einem scholastischen Bias, weil ihre Arbeitsweise eine ist, die unglaublich viel Zeit hat, die mit Texten zu tun hat, mit der Explizität von Verstehensprozessen, mit Begriffsbildung. Und wenn man vor diesem Hintergrund, der einem über 20, 30, 40 Jahre selbstverständlich erscheint, sich Gedanken macht, wie eigentlich die Leute selber reden, lesen, verstehen, dann hat man einen riesigen Bias. Und das finde ich eine grandiose Einsicht von Bourdieu, für die dann einzelne Theoretiker nur Fallbeispiele sein können. Dass man übrigens auch Bourdieu selber natürlich in diesen Verdacht einschließen muss und sagen, okay, ja, das ist ein Problem, das ist ein Milieuproblem, das wir haben. Ja, das haben Naturwissenschaftler so nicht. Die haben andere epistemologische Prämissen, die ein bisschen schräg sind vielleicht. Zum Beispiel anthropozentrische oder humanistische, wer weiß. Aber das finde ich eigentlich das ein Kernargument, was also die Reflexivität der Soziologie beträchtlich gesteigert hat. Ja, darum geht's. Es geht nicht um eine besondere spöttische Charakterisierung von Luhmanns Denkstil. Das hätte er auch nicht verdient. Also ich finde das schon einen grandiosen Ansatz.
Könnte man der Vorstellung oder dem Argument der Empiriegeladenheit von Theorie noch sowas hinzufügen wie dieses typische auf den Schultern von Giganten stehen? Also gibt es so eine Art basales, disziplinäres Grundwissen, das natürlich auch empirisch gesättigt ist, hinter das auch kein Theoretiker mehr zurück kann, wenn er denn eine plausible, irgendwie anschlussfähige Theorie entwickeln muss. Also müsste man nicht zumindest dem Theoretiker auch zugestehen, dass er sozusagen als Mitglied seines Faches irgendwie auch in dieser Hinsicht Empirie durchdrungen ist eigentlich oder sein Denken Theorie durchdrungen ist, weil bisher die anderen beiden Kriterien, die biografische Fallbezogenheit und die historische Verortetheit, erstmal wie so eine ja eher Begrenzungen sozusagen theoretischen Bemühungen darstellen. Also so meinen Sie das auch gar nicht, ich weiß, aber finden Sie diesen Gedanken plausibel, dieses auf den Schultern von Riesen stehen?
In dem Sinne, also Merton wollte damit ja auch Respekt ausdrücken, das auf jeden Fall. Ich meine, wir nennen die Klassiker, weil manche ihrer Texte einfach eine Gültigkeit haben, die Jahrzehnte überdauert hat. Man kann immer noch lernen, wenn man sie auf neue Weise liest. Andere dagegen sind dann restlos überholt. Also vor dem Hintergrund der Fachgeschichte arbeiten natürlich alle Wissenschaftlerinnen, das ist klar. Wo ich Ihnen widersprechen würde, ist bei der Vorstellung eines gesicherten Grundwissens. Also ich glaube, die ist abwegig, diese Vorstellung. Das können sich... Wie soll man sagen? Ich weiß gar nicht, ob es nur die Soziologie oder speziell die Soziologie ist. Vielleicht gilt es für alle Wissenschaften, was ich jetzt sagen will. Das können wir uns nicht leisten bei einem so dynamischen Gegenstand, von Fundamenten auszugehen oder etwas. Nein, nein, nein. Also es ist wohl richtig, dass vor 100 und 120 Jahren die Begründer der Soziologie freier über bestimmte Dinge nachdenken konnten und da einige Weichen gestellt worden sind. Aber dass diese Weichen, denken Sie ruhig wie bei der Deutschen Bundesbahn an Metallstränge, dass die da jetzt weiter so liegen sollten, auf gar keinen Fall. Nein, da kommt wieder sozusagen das relativistische Moment. Nein, auch diese Fundamente, oder nehmen Sie die, was ich eben im Anschluss an Simmel und Lindemann sagte, auch die sozialtheoretischen Grundlagen gehören überprüft, ausgetauscht, modifiziert. Ja, die stehen auf dem Prüfstand. Ja. Und man kann die nicht im Popperschen Sinne überprüfen mit irgendwelchen empirischen Daten. Das geht nicht. Aber man muss da neu drüber nachdenken. Nicht? Also solche Entwicklungen wie die Weltgesellschaft, die Globalisierung, die Digitalisierung, das sind Dinge, die nicht einfach nur die Lebensverhältnisse der Menschen dramatisch ändern. Nein, die müssen auch die Grundlage des Denkens über Sozialität verändern können. Ja. Und dann wird man manchmal feststellen, ach, das bleibt aber gleich. Unter anderen Dingen, nee, das gehört aber ausgetauscht. Ja? Also es ist falsch, dazu neigt unser Fach dann doch, das würde ich einschränkend sagen, es neigt dazu sozusagen einen Gegenwartshype zu betreiben. Das heißt, systematisch zu überschätzen, was etwa die Mediatisierung der Kommunikation durch das Internet bedeutet. Da gab es den guten Einwand von Luhmann, naja, Leute, der Buchdruck war eigentlich eine viel größere Zäsur, oder? Dass man Telegramme in die USA schicken konnte, das hat die Zeit unglaublich stärker beschleunigt als das Internet. Also so das zu historisieren ist auch wieder wichtig. Nicht die Gegenwart überschätzen, aber auf der anderen Seite eben sichere Grundlagen? Nein, unsichere Grundlagen.
Dieses Argument hat zwei Aspekte. Einerseits ist selbstverständlich durch die Wandlung des Gegenstandes über die Zeit gegeben, dass natürlich auch die Erkenntnis über den Gegenstand, der sich ja wandelt, sich auch wandeln müssen. Impliziert das aber auch, dass wir zum Beispiel im Angesicht des Internets lernen, dass wir eigentlich immer schon falsch über das 19. Jahrhundert nachgedacht haben, über die Industrialisierung, also dass die Klassiker sozusagen auch in dem basalen Satz sozialtheoretischen Zugang zu ihrer Zeit falsch gelegen haben. Also das wäre ja noch eine Art von anderem Erkenntnisfortschritt der Disziplin oder einer Relativität der disziplinären Erkenntnis. Ist das verständlich, was ich meine?
Ich denke schon. Wobei die stärksten Impulse dazu gar nicht so sehr aus unserem Fach selbst kommen, sondern die stärksten Impulse kommen eigentlich aus den Kulturwissenschaften. Die Soziologie muss sich mit ihrem Evolutionismus und Modernismus, der unserem Fach tief eingeschrieben ist, heute der berechtigten Kritik ausgesetzt sehen, dass es ein komplett eurozentrisches Fach ist. Ja? Also selbstverständlich können wir in dem Maße, in dem die westlichen Gesellschaften die Kolonialgeschichte hinter sich lassen, können wir die Gesellschaft nicht mehr so beschreiben, wie etwa Emil Durkheim das gemacht hat. Ja, das, also nicht nur, weil bestimmte Vokabeln wie Primitive da drin vorkamen, dass man das also sprachpolizeilich jetzt ahnden müsste, das ist irgendwie, hat keine besondere Relevanz, finde ich. Aber in den Vokabeln ist eben ein ganzes Weltbild eines vergangenen, eines älteren Europa enthalten, das selbstverständlich überholt ist. Also insofern gibt es einen Lernprozess der Gesellschaften, der europäischen Gesellschaft in diesem Falle über sich selbst, an dem die Soziologie notwendig teilhat, den sie aber auch aktiv betreiben sollte. Also wir sollten da sozusagen nicht anderen immer hinterherhinken, in diesem Fall anderen Wissenschaften, die früher mit geringerem theoretischen Ballast, muss man dazu sagen, umgeschaltet haben auf eine weltgesellschaftliche Perspektive. Natürlich gibt es mit Luhmann, mit Ulrich Beck Autoren, die sehr früh da theoretisch etwas vorgelegt haben, also Theorien der Weltgesellschaft. Aber der Sache nach steckt in unserem Fach sehr viel Eurozentrik drin, genauso wie Androzentrismen halt drin steckten, zum Teil noch drin stecken. So lernt eine Wissenschaft über sich selbst, ja.
Zum Teil würde ich ja sogar sagen, was die Methode dann angeht, ist es auch ein Nationalismus nach wie vor ganz stark. Also die Datensätze, wenn man sich das anguckt, da wird natürlich irgendwie immer die BRD erforscht. Haben wir auch schon mal in der Sendung gehabt. Da ist, glaube ich, noch ein weiter Weg. Eine Frage oder ein Ausweg dessen, über den wir noch nicht gesprochen haben, ist ja die Grounded Theory und andere Strömungen, die sich daran anschließen, die so ein bisschen mit der Unterstellung arbeiten, genau dieser theoretische Ballast ist ein Problem. Um sozusagen den Gegenstand da nicht zu verfehlen, machen wir das eigentlich theorielos. Ich habe auch den Eindruck, auch das haben Sie vorhin schon genannt, die Science and Technology Studies sind an manchen Stellen sehr viel weitergekommen, weil sie eben nicht mit so viel Theorien weiterarbeiten. Inzwischen habe ich manchmal das Gefühl, die kommen aber auch nicht mehr weiter, weil sie keine Theorie haben oder zumindest wenig Anspruch da, was zu entwickeln. Wo ist sozusagen das Problem der Grounded Theory? Wo sind die Vorteile, aber wo hört es auch auf?
Die Grounded Theory ist, denke ich, in der qualitativen Sozialforschung so etwas wie ein Common Ground geworden für ganz viele verschiedene Vorgehensweisen. Die ist schon extrem anschlussfähig, nur ist sie in ihren Kernformulierungen für meinen Geschmack noch zu stark in Popperschem Fahrwasser, weil die Vorstellung, dass man jetzt das Verhältnis von Theorie und Empirie zeitlich invertiert, dass man also ein induktives Verhältnis zur Theoriebildung hat, reproduziert nicht nur diesen Dualismus wieder, er macht doch etwas Ähnliches schon in dieser Basismetapher der begründeten Theorien, etwas Ähnliches wie Popper, dass ein geistiges Produkt auf empirischem Boden fundiert werden könnte. Und eigentlich ist der Ansatz in bestimmten Hinsichten schon darüber selbst hinaus. Da ist eben kein Boden der Tatsachen. Sinnhafte Phänomene sind, das wissen wir von Irving Goffman, typischerweise extrem doppelbödig. In der für eine europäische Perspektive steckt für meine Begriffe in der Grounded Theory ein zu bescheidener Theoriebegriff. Also man spürt den Pragmatismus, man spürt die US-amerikanische Sozialwissenschaft. Johann Galtung hat Anfang der 80er Jahre einen schönen Aufsatz über die unterschiedlichen intellektuellen Stile in der Theoriebildung geschrieben, und der japanische und der europäische und der oder Deutsche war es und der amerikanische. Das unterscheidet sich schon ganz beträchtlich. Und für die Theoriebegriffe, ich habe eben die Frankfurter Schule und Niklas Luhmann genannt, aber auch in Frankreich Bourdieu, auch in England Anthony Giddens, das, was danach Parsons kam, da gibt es in den USA kein Äquivalent. Und das spürt man bei den Grundformulierungen der Grounded Theory.
Für Parsons ist ja tatsächlich auch noch wichtig, dass er fast ja so ein No-Go geworden ist und sozusagen mit dem Ende des Parsons-Zeitalter überhaupt auch schon Systembegriffe da kaum man mehr formulieren kann, womit man natürlich ein Problem hat, wenn man solche Linien da abschneidet. Vielleicht können wir noch so ein bisschen auf die Frage kommen, was das für das Fach bedeutet. Wir haben das am Anfang ein bisschen angestreift. Was das ja am Ende bedeutet, ist, dass wir, wenn wir eben diese Grundlagen nicht haben in diesem philosophischen Sinne, die wir auch eben einfach aus wissenschaftlichen Gründen nicht mehr annehmen können, dann bedeutet das, dass das ja Praxisformen geben muss, in denen über diese Fragen immer wieder und sozusagen unabgeschlossen verhandelt wird. Ist das etwas, was in der Ausbildung, in der soziologischen Ausbildung drin ist? Vielleicht nicht nur in der Ausbildung, sondern überhaupt auch im Fach. Also sehen Sie da Nachholbedarf?
Ja, das war einer meiner stärksten Anliegen bei diesem Vortrag auf dem letzten Soziologiekongress, dass unser Fach gut beraten ist, schon in der Ausbildung für theoretische und methodische Mehrsprachigkeit zu sorgen. Ich halte, wie gesagt, die Theorie- und Methodenkompetenz der Soziologie im Vergleich der Wissenschaften für absolut hochrangig. Und insofern ist das pflegebedürftig und sind Vereinseitigungen in der Ausbildung hier richtige Schäden, die an dem Fach erzeugt werden. Was die Theorieausbildung angeht, denke ich, dass viele Soziologinnen, die ausgebildet werden, über so eine mehr oder weniger ausgeprägte Mehrsprachigkeit verfügen. Sie, Herr Wetzel, haben das am Anfang kurz geschildert, nicht? Also wer Makro sagt, muss auch Mikro mitdenken und wer System sagt, kann Handlung nicht vernachlässigen und so weiter. Also das kriegt man schon relativ früh eingeimpft. An einigen Standorten geht es trotzdem ziemlich schmalspurig zu. Die Studie von Länger und anderen vor, ich glaube 2014 ist es gewesen, hat das eigentlich sehr schön gezeigt, dass die Standorte sich sehr unterscheiden darin, was Studierende eigentlich zu lesen bekommen. Ja. Und das ist bei einigen ausgeprägt und ganz wunderbar und bei anderen sieht es nicht doll aus. Aber trotzdem, bei der Theorie geht es noch. In der Methodenausbildung ist es viel bedenklicher. Ja. Da ist es so, dass eigentlich alle Soziologinnen in Deutschland eine grundständige quantitative Ausbildung haben. Also da ist sozusagen die Kompetenz erkennbar, sie wird gepflegt, es wird darauf geachtet, dass jede Soziologin über Statistikkenntnisse verfügt. An einigen Standorten wird das weiterentwickelt, wunderbar, kann man machen, aber dass es Standorte gibt ohne eine solche Ausbildung, kann man nicht sagen. In den qualitativen Methoden sieht das ganz anders aus. Da gibt es etwa die Hälfte der Standorte, wo man gar nicht weiß, was das ist, qualitative Methoden. Oder wenn die Studierenden es wissen, weil sie so vernünftig sind, sich die richtigen Lehrbücher zu holen, dann wissen es ihre Lehrenden nicht, weil sie ihrerseits aus Standorten kommen, wo man das einfach nicht ernst genommen hat. Das heißt, wir haben methodisch halbgebildete Sozialwissenschaftlerinnen, die aus Soziologie-Studiengängen entstehen. Theoretisch sieht es etwas besser aus. Grundsätzlich aber, und das war mein Anliegen, ist eben die Pflege dieser Pluralität ist etwas, was den Eigenwert unseres Faches ausmacht und seine besondere Stärke. Und da sollte für meine Begriffe, die DGS hat das schon vor, ich glaube, 15 Jahren versucht, mit Empfehlungen für die Methodenausbildung, die haben nicht viel gefruchtet, da ist nicht viel passiert. Ja. Und da muss nachgebessert werden.
Jetzt ist ja genau die Frage, auf welcher Ebene wird sowas verhandelt? Also, dass die, wenn diese Standorte sozusagen eine spezifische Ausbildung machen, solange die Leute, die sozusagen da ausgebildet werden, danach Jobs finden für bestimmte, also sei es, wenn man eben zum Beispiel eine sehr quantitative Ausbildung hat, gibt es natürlich einen großen Arbeitsmarkt in Erhebungsinstituten, auch natürlich in Bundesbehörden und so weiter, da gibt es jede Menge. Jetzt könnte man ja sagen, okay, solange das gewährleistet ist, haben auch diese Institute ein Argument, das so zu machen. Das heißt, an dem, wenn Sie dann sagen, die DGS formuliert solche Ansprüche für das Fach, ist dann natürlich eine bestimmte Konkurrenz, in dem Fall zwischen der Fachgesellschaft, die irgendwie das Fach selbst repräsentieren und das Fach in seiner Gesamtheit repräsentiert und eben dann den Instituten. Ist ein Konfliktverhältnis, also auf welcher Ebene muss sowas verhandelt werden?
Ja, Sie haben angefangen mit den Arbeitsmarktchancen, dazu ganz kurz. Das ist sozusagen ein Argument aus den 80er Jahren, als es noch arbeitslose Soziologinnen gab. Das können Sie vergessen. Ja. Es ist heute nicht nur egal, über welche Methodenspezialisierung Sie verfügen. Es ist sogar egal, fast egal, welches Fach Sie studieren. Ja. Sie können heute Anglistik studieren und Banker werden. Ja. Der Arbeitsmarkt interessiert sich nicht besonders für die Unterschiedlichkeit wissenschaftlicher Fächer oder für die Ausbildungsgänge. Es kann sein, dass Sie für bestimmte Berufszweige dann ein kleines Plus oder Minus irgendwo haben, sich das, was Sie tatsächlich an Skills gelernt haben. Aber das ist ein völlig verstaubtes Argument, dass also die quantitativen Methoden besondere Vorteile auf dem Arbeitsmarkt sichern. Nein. Es gibt kaum Soziologinnen, die nicht einen adäquaten Arbeitsplatz bekommen. Die Frage ist, wie kurz der Suchzeitraum ist. Und das gilt nicht nur für Soziologie. Ja? Also wir haben einfach eine Unterausstattung des Arbeitsmarktes mit Akademikern, absehbar. Ja. Gut, aber die andere Frage ist, was hat die DGS und die Institute, was kann da geschehen? Sie haben recht, die DGS kann nicht in die Institute reinregieren. Da müssen Lernprozesse jeweils lokal stattfinden. Was die DGS machen kann, um die sozusagen das Gütekriterium der Mehrsprachigkeit hochzuhängen, ist ihre Kongresse mehrsprachig zu organisieren. Man kann in den Plenarveranstaltungen stärker dafür sorgen, dass das, was ich als die drei grundlegenden Disziplinen des Faches begreife, die quantitative, qualitative und theoretische Sozialforschung, dass die angemessen repräsentiert sind und aufeinandertreffen. Unsere Sektionen, unsere speziellen Soziologien sind so gebaut, dass diese Kontroversen weitgehend vermieden werden. Es gibt nicht viele Sektionen, die sozusagen zweisprachig organisiert sind. Ja, in der Sozialstrukturanalyse entsteht das seit einigen Jahren, das ist ganz wohltuend. Die Familiensoziologie ist für meine Begriffe komplett einseitig methodisch ausgerichtet und ich überblicke das nicht alles, nicht? Aber die haben 30 Sektionen und Mehrsprachigkeit, also mindestens in den Plenarveranstaltungen, und darauf hat die DGS natürlich einen großen Einfluss, müsste eigentlich dafür gesorgt werden, dass unser Fach sich selbst in seiner Mehrsprachigkeit transparent wird, dass diese Disziplinen, die sich also oft als Lager isolieren, bestes Beispiel ist die Gründung der Akademie für Soziologie, dass die aufeinandertreffen, dass es einen Austausch von Argumenten gibt. Also das gibt, was sie in den Herausgebergremien von pluralistischen Zeitschriften, wie der Zeitschrift für Soziologie, haben. Das gibt, was sie im Fachkollegium der Deutschen Forschungsgemeinschaft bei der Auswahl von Anträgen haben. Ja, das, was es auch in den Gremien der DGS selbst geben muss, eine angemessene Repräsentanz der standardisierten Sozialforschung. Ja. Das, was die Akademie für Soziologie gemacht hat, ist das genaue Gegenteil dessen. Man hat das Fach massiv geschädigt und indem man sozusagen sich diesen Diskursen entzogen hat und so in diese Nische verkrochen ist. Ja. Und zwar auf Kosten der eigenen Fachgesellschaft, der eigenen oder ehemaligen, wie auch immer, sich das jetzt entwickelt. Ja. Und das nimmt man, finde ich, mit Recht, diesen Kolleginnen nachhaltig übel.
Ich würde gerne nochmal allgemein auf die Diagnose der Multiparadigmatik der Soziologie kommen. Das ist ja erstmal unumstritten, dass das ein multiparadigmatisches und auch multimethodisches Fach ist. Das ist erstmal irgendwie eine Tatsache, in Anführungszeichen. Wir haben ja schon viel über Tatsachen geredet. Wie dem auch sei, es ist ja eine ganz interessante Frage, wie sich diese Multiparadigmatik genau begründen lässt. Einerseits normativ, wenn man sie befürwortet oder ablehnt, andererseits aber auch rein von der Beschaffenheit des Faches her. Ich habe den Eindruck, das ist jetzt auch keine originelle Unterscheidung, aber man kann sicherlich auch wieder interne und externe Faktoren unterscheiden, also institutionelle Gründe, die und diese Projekte kriegen irgendwie Forschungsgelder für irgendwelche Projekte, die einen bestimmten Distinktionswert gegenüber anderen haben oder so, wie auch immer das jetzt genau ist. Aber es gibt ja auch eben eine Argumentationslinie, die Soziologie eben aus verschiedenen internen Gründen, das heißt also in Bezug auf ihren Gegenstand beispielsweise, als multiparadigmatisch ausweist. Auf welches Pferd sollte man da erstmal setzen, um überhaupt zu verstehen, wieso die Soziologie eigentlich ein multiparadigmatisches Fach ist?
Ja, es ist ein bisschen ein Schlagwort geworden in den letzten Jahren, die Rede von einem multiparadigmatischen Fach, aber ich denke, es trägt noch. Noch einmal, es hat zu tun mit der theoretischen Mehrsprachigkeit. Das ist vielleicht ein besserer Begriff an dieser Stelle, ein weniger belasteter Begriff auch. Die entwickelte sich aber auch vor dem Hintergrund dieses Anspruchs, die allgemeine Wissenschaft des Sozialen zu sein. Und wenn Sie unsere 2,5 Dutzend speziellen Soziologien sich angucken und sehen, dass so und so viel spezialisiertere Sozialwissenschaften, ich habe die Erziehungs- und die Politikwissenschaft schon genannt, sich einfach in der Soziologie selbst wiederfinden. Wir haben auch eine Wirtschaftssoziologie, wir haben eine Religionssoziologie, wo es doch eine Religionswissenschaft gibt und eine Wirtschaftswissenschaft gibt, dann können Sie sich vorstellen, dass die Gegenstände der Soziologie tatsächlich eine extreme Spannbreite haben. Das gilt auch für die Gliederung nach Ordnungsebenen, also Mikro, Meso, Makro, nicht? Die Mikro- und Makrosoziologie haben Sie eben eingangs ja auch schon erwähnt. Es liegt völlig auf der Hand, dass das nicht mit denselben Methoden gehen kann. Sodass also die Vielfalt der Gegenstände, die Vielfalt der theoretischen Perspektiven, die man dann auch benötigt, auch selbstverständlich eine Vielfalt von Methoden impliziert. Wenn man das einseitig entscheiden wollte, dann würde man mit völlig ungeeigneten Mitteln Forschung machen. In der Methodendiskussion wird diese Ausgangslage respektiert durch den Begriff der Gegenstandsangemessenheit. Der hat eine lange Geschichte, schon Max Weber sprach von Adäquanz, Alfred Schütz dann ganz prominent und dann auch Harold Garfinkel. Und das ist eine Sache, die manchmal so als Lippenbekenntnis in Lehrveranstaltungen geführt wird, nicht? Also man muss schon die für bestimmte Daten bestimmte Methoden verwenden, aber das ist ein sehr bescheidener Begriff von Gegenstandsangemessen. Es geht um was sehr viel Radikaleres, nämlich eine operative Konsequenz aus der Offenheit, die gerade die qualitative Sozialforschung kennzeichnet. Es geht um nicht nur Passungsanforderungen der Methodenwahl für ein bestimmtes Phänomen. Es geht um die Abstimmung von theoretischem Ansatz, Fragestellungen, empirischen Fall, Methoden, Datentypen und nicht eine einmalige Anpassung. Nicht in der standardisierten Forschung macht man so einen Plan und entscheidet das zu Beginn. Nein, eine fortlaufende Readjustierung, eine Reformulierung der Fragestellung und so weiter. Und in diesem Sinne, wenn man so forscht, hat man einen abgerüsteten, einen bescheideneren Methodenbegriff als in den Lehrbüchern üblich. Und man hat einen viel stärkeren Empiriebegriff. Also auch das ist, die Methoden folgen sozusagen den Gegenständen. Und Sie merken, also wenn man das Spektrum der Gegenstände ernst nimmt und dann sich überlegt, wie stark Methoden und Theorien auch an diese Gegenstände sich anschmiegen müssen, ihnen folgen müssen, dann ist klar, dass man hier nicht mit einfachen Lösungen weiterkommen wird. Es gibt einen Erfindungsbedarf geradezu für Methoden, genauso wie es einen Erfindungsbedarf für Theoreme gibt. Und der ist nicht abzustellen. Ja? Das scheint mir das Geschehen hinter diesen sogenannten Paradigmen. Gut, es gibt eine gewisse Anzahl von ernstzunehmenden theoretischen Ansätzen, die ihre eigene Fachgeschichte haben. Es werden viele Revolutionen ausgerufen, die keine wirklichen Revolutionen sind. Es werden viele methodische Neuerungen, Ansätze verkündet, die bei Licht betrachtet auch nur eine begrenzte Halbwertszeit haben. Also das ist schon begrenzt. Wichtiger ist mir die Vielfältigkeit, die da sozusagen im Untergrund brodelt und ihre Bearbeitung, ihre Bändigung durch die drei Disziplinen des Faches, durch quantitative, qualitative und theoretische Sozialforschung. Denn in diesen drei Feldern, das ist vielleicht die wichtigere Pluralität, in diesen drei Feldern werden die Gütekriterien ausbuchstabiert. Es wird also darüber entschieden, was ist denn jetzt ein wofür brauchbarer neuer Ansatz, ja.
Ich würde gerne nochmal auf das Argument zurückkommen, dass die Pluralität oder die Vielfalt des Faches der Gegenstände durch das Prinzip der Gegenstandsangemessenheit die Pluralität der Methoden und Theorien bedingt. Vergleichend gefragt, wenn wir in Wissenschaften wie die Biologie schauen, als Naturwissenschaft zugegebenermaßen, oder aber auch zur Historiografie, zur Geschichtsschreibung, da könnte man ja genauso einwenden, inwiefern ist die Biologie eine weniger plurale Wissenschaft, wenn sie sich mit der Gesamtheit allen Lebens beschäftigt, im Prinzip auch alle Gegenstände in ihrer Perspektive sozusagen, in ihrer Beobachtung beschreibt, oder inwiefern ist die Historiografie, indem sie die Geschichte der Theologie, der Medien, der aller möglichen sozialen Felder eben natürlich auch thematisiert, weniger plural. Ist da die Unterscheidung Naturwissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften erstmal wichtig? Und inwieweit können wir wirklich uns auf die Pluralität des soziologischen Gegenstandes beziehen, wenn doch im Prinzip jede mögliche Wissenschaft auch alle möglichen Gegenstände in ihrer eigenen disziplinären Perspektive beobachten kann?
Ja, ist eine gute Frage. Ich würde zunächst mal die Vielfalt des Gegenstandes, der Gegenstände der Soziologie im Vergleich zu anderen Sozialwissenschaften hochhalten. Also das muss man einfach ernst nehmen. Deswegen haben wir die Fragmentierung, auch ungute Fragmentierung in spezielle Soziologien, um eben dies aufzufangen. Ja. Das unterscheidet die Soziologie von allen anderen Sozialwissenschaften. Ihr Vergleich mit der Biologie kommt mir ein bisschen schief vor, weil die Biologie ist kein Fach, sondern es ist eines der beiden riesigen Forschungsfelder in den Lebenswissenschaften neben der Medizin. Ich denke, es gibt 4 bis 5-mal so viele Biologie-Profs wie Soziologie-Profs. Also das ist eine ganz andere Masse, die sich da zu organisieren hat. Und entsprechend sind die Forschungsfelder in der Biologie, die sich als Disziplin irgendwie verstehen oder so auftreten, sind intern hochgradig differenziert, sodass man vor diesem Hintergrund eher staunen kann, wie stark die Soziologie noch zusammenhält. Bei den Geschichtswissenschaften Gut, da gibt es eine große Unterteilung in politische Geschichte, Sozialgeschichte und Kulturgeschichte, die auch so ein bisschen eine historische Sukzession in diesem Jahrhundert durchgemacht haben. Aber insgesamt imponieren mir Historikerinnen immer als Zunft, als ein geschlossener Laden, der dann auch politisch unglaublich mächtig auftreten kann. Also staatstragende Wissenschaft ist die Geschichte, weil sie unsere Konflikte überhaupt nicht kennen. Also ich würde sagen, sie können sozusagen die Vielfältigkeit und die Heterogenität unseres Faches können sie in seinen Konflikten spüren. Und wir sollten, wenn man sich überlegt, wie schnell eine große Naturwissenschaft wie die Biologie sich fragmentiert und Unterabteilungen bildet, sollten wir sozusagen staunen, dass die Soziologie immer noch als Laden zusammenhält. Und dafür zahlen wir einen Preis, nämlich Streit. Ohne Streit hält dieser Laden nicht zusammen. Das würde nicht funktionieren. Wir würden es tatsächlich so machen wie die Biologen oder wie die Akademiker oder die Akademisten. Ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll. Also einfach lauter kleine Läden aufmachen. Ja? Die Wissenssoziologen machen einen eigenen Laden auf, tun sie mit ihrem Kongress ja auch schon. Ein Teil der quantitativen Sozialforscherinnen tut das und dann machen das die Qualos womöglich auch. Nicht? Nee. Also ich glaube, das, was die Biologie da vielleicht eher tun kann, weil sie viel größer ist, das sollten wir nicht tun in der Soziologie. Was wir tun sollten, ist uns streiten.
Ja, kommen wir vielleicht dann, war schon ein gutes Schlusswort, aber nochmal zu der Akademie als eben dem natürlich jetzt hier für die deutsche Wissenschaftsstruktur wichtigsten Ereignis. Wäre da ihr, also grundsätzlich könnte man ja erstmal sagen, dass es eine Konkurrenz von Fachgesellschaften gibt und man auch sich vorstellen kann, dass Konkurrenz auch produktiv sein kann, dass auch der Streit zwischen diesen Fachgesellschaften stattfindet, auch das wird man sagen können. Warum haben Sie dann trotzdem Probleme? Bedeutet das, dass der Streit, der dann stattfindet, unproduktiv ist? Also wo ist das Problem dieses Ereignisses? Was geht da verloren?
Ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn sich ein selbstständiger Verein für die pflegestandardisierte Sozialforschung gegründet hätte, als eine Spezialisierung neben der DGS. Das Problem ist, dass die mögliche Produktivität einer solchen Gründung mit einem Machtkonflikt verknüpft worden ist. Das heißt, mit prätentiösen Betitelungen, nicht Akademie für Soziologie. Jeder weiß, dass das nicht das gesamte Fach dort inkludierbar ist in diesem Denkstil. Jedermann weiß, dass was eine Akademie verlangen würde. Und dann auch in Konkurrenz gegangen ist, um bei der Besetzung von Positionen im Fachkollegium der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Das war eine ausgesprochen unglückliche Sache, diese Vermischung von Macht- und Sachkonflikten. Wir haben für die Streitkultur in Wissenschaften ein hervorragendes Verfahren, das diese Sachkonflikte trennt von Machtkonflikten. Und das ist der Peer Review in allen Wissenschaften. Ja? Das ist etwas, was Wissenschaften zu pflegen haben, auch im Übrigen, um ihre autoritative Sprecherposition in der Gesellschaft zu stabilisieren, also beanspruchen zu können, dass in erster Linie die Wissenschaften sagen, was der Fall ist. Nicht konkurrenzfrei, nicht, da mischen auch andere mit, die Politik, die Religion und so weiter. Aber da müssen wir schon für kämpfen, dass man uns das nicht aus der Hand nimmt. So. Der Peer Review ist ein ganz wichtiges Moment dabei, das hat schon Robert Merton ganz treffend beschrieben. Das ist die kommunikative Form für harte Sachkonflikte. Ich habe eben DGS-Pläne und Ähnliches als ein wichtiges anderes Forum schon genannt. Also, wenn man diese sachlich strittigen Fragen vermischt mit Professionspolitik, läuft man eben Gefahr, sich als Wissenschaftlerin unmöglich zu machen. Nicht? Das ist das, was den Kolleginnen in der Akademie in unserem Fach so übel genommen wird. Ich sagte es eben schon, die Profilierung auf Kosten des eigenen Faches. Grundsätzlich finde ich, sollte die Professionspolitik, die natürlich auch immer stattfindet an allen möglichen Orten, auch in den Instituten zum Beispiel, die Professionspolitik sollte eine Nebenbeschäftigung sein. Genauso wie das politische Engagement mancher Kolleginnen in der Public Sociology, die auch zu den Gründen der Gründung der Akademie gehört hat. Ich finde beide diese politischen Engagements wissenschaftlich eher langweilig.
Wo sind da Ansätze vielleicht auch für eine, ja, ist dann sehr groß schon gesprochen, aber Universitätsreform. Also wenn man über die Struktur des Faches nachdenkt, ist natürlich über diese Nadelöhre der Professur, auch was die Forschungsförderung angeht, sind natürlich bestimmte strukturelle Merkmale gegeben, wo man sozusagen jetzt nicht einfach sagen kann, es ist eben die Verantwortung jedes Einzelnen dann zum Beispiel solche professionspolitischen Fragen, auch solche Machtfragen, Konkurrenzfragen da auszusparen. Also wo wären da Ansätze, die das vielleicht entschärfen, solche Probleme und diese Trennung von Sachkonflikten, von Machtkonflikten einfacher machen vielleicht?
Soziologisch beobachtend gesprochen gibt es immer das Risiko einer solchen Verquickung. Andererseits wäre es ein soziologistisches Vorurteil zu meinen, dass alle Konflikte so stark vermachtet würden, sozusagen auf Gruppenkämpfen beruhen. Das stimmt einfach nicht. Nein, es gilt der, ich sag mal pathetisch, mit Habermas, der zwanglose Zwang des besseren Argumentes. Es braucht Foren dafür, in denen diesen Argumenten Geltung verschafft wird, in denen Hegemonien als Problem erkannt werden können. Und das wird man in einer so breit aufgestellten Fachgesellschaft wie der DGS gut hinkriegen. Da bin ich eigentlich zuversichtlich. In kleinen, abgespaltenen Vereinen geht das überhaupt nicht und ist wahrscheinlich auch gar nicht so gewünscht. Also da bin ich etwas skeptisch, lasse mich aber gerne, der Titel meines Vortrags hieß Ungehaltene Dialoge, lasse mich gerne davon überzeugen, dass sich bestimmte Dialoge auch so führen lassen, wie man sie führen müsste, nämlich ohne Hegemonialgesten und einfach als ein kollegialer Austausch, so wie er in der Soziologie, einem aus guten Gründen streitlustigen Fach, stattfinden müsste.
In Ihrem Vortrag haben Sie auch am Ende noch einen groben Vorschlag für eine harmonische Arbeitsteilung zwischen Theorie, quantitativer und statistischer Forschung gemacht. Können Sie das vielleicht noch mal kurz erörtern, wie Sie eine produktive Zusammenarbeit zwischen diesen drei Großbranchen der Soziologie sich vorstellen könnten?
Das wird in Kürze nicht gehen und das könnte ich auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Worum es mir ging, ist in dieser Skizze erst einmal an den Selbstverständnissen dieser sogenannten Paradigmen zu rütteln. Ich denke, dass die klischeebeladen und schief sind. Also die Vorstellung etwa der Ethnographie aus meteorologischem Situationismus halte ich für falsch inzwischen. Das ist ein theoretischer Situationismus. Meteorologisch ist die Ethnographie individualistisch, während auf der anderen Seite der sogenannte meteorologische Individualismus eigentlich ein theoretischer ist und sich mal endlich zu seinem meteorologischen Instrumentalismus bekennen müsste, um sich selbst triftig zu verstehen. Es tut sich da aber auch was, wenn Sie an die kleine Umbenennung der empirisch-analytischen Soziologie, die sich jetzt in der Akademie, der sogenannten Akademie versammelt, in die analytisch-empirische Soziologie, wenn Sie sich das anschauen, dann sehen Sie, dass mit Recht der Begriff des Empirischen ein bisschen freigegeben wird. Und das stimmt. Die eigentlich harte empirische Forschung in der Soziologie findet in der qualitativen Sozialforschung statt. Es gibt dort einen unendlich viel stärkeren Empiriebegriff als in der standardisierten Forschung. Und es gibt gute Gründe für beide Vorgehensweisen. Ja, es gibt einen Grund dafür, das Empirische zu formalisieren und zu abstrahieren, wie das in der standardisierten Forschung geschieht. Und es gibt einen Grund dafür, ihm viel mehr Raum zu geben und den Methodenbegriff runterzuschrauben, wie in der qualitativen Forschung, Stichwort Gegenstandsangemessenheit. Und in dem Maße, in dem diese beiden Paradigmen sich sozusagen gedanklich locker machen, können die sich auch viel stärker aufeinander zubewegen. Das gilt auch für die theoretische Sozialforschung, die ich deswegen so nennen will, weil es nicht einfach nur um Theoriegeschichte oder um abgehobene Begriffsbildung geht, sondern es geht um eine Praxis der Entwicklung von Vokabularien. Theoretisches Arbeiten ist die Entwicklung von Sprachspielen. Und das ist ein bestimmter Arbeitsmodus. Der hat seine, wenn er eine Praxis hat, ja, es gibt von Luhmann diesen Aufsatz zur Praxis der Theorie, es gibt Bourdieus Ausführungen dazu. Also wenn man das ernst nimmt, dann hat er sicherlich auch etwas Methodisches. Das ist alles andere als Poppers Methode. Das sind alles andere als die Methoden der standardisierten Sozialforschung. Aber es ist auch methodisch. Und wenn man die Selbstbeschreibungen dieser drei Disziplinen unseres Faches so allmählich aufeinander zubewegt, auch so wie Hubert Knoblauch und Nina Bauer mit Recht fordern, die Interpretativität der standardisierten Sozialforschung viel stärker zum Vorschein bringt, damit sie sich endlich mal selbst kontrolliert mit ihren Deutungen. Ja, das tut sie bislang nämlich nicht besonders gut. Wenn man diese Annäherung betreibt, dann finde ich, sind die Voraussetzungen für das Halten von Dialogen schon sehr viel besser. Es wird immer noch konflikthaft sein, aber es werden Sachkonflikte sein. Und die braucht unser Fach dringend, um überhaupt zusammenzuhalten.
Ja, dann vielleicht noch eine allerletzte Frage. Dieses Lernen, könnte ja auch sein, dass das in anderen Nationaltraditionen der Wissenschaft funktioniert. Also wenn wir sozusagen auf dem DGS-Kongress solche Konflikte haben, dann ist es natürlich irgendwie doch die deutsche Soziologie. Also welche Rolle spielt da? Und das ist ja schon auch was Besonderes, wenn ich da eben mit Freunden spreche, die eben in ganz anderen Fachtraditionen sind. Da ist die Internationalität schon völlig anders da und da wird auch über ganz viele Sachen ganz anders gesprochen dadurch. Jetzt hat das natürlich seinerseits Gründe. Trotzdem die Frage, kann man vielleicht eben auch von anderen Nationaltraditionen da lernen? Muss man vielleicht auch einfach in der Internationalisierung des Faches arbeiten, die, das ist zumindest meine Beobachtung, dann eben nicht nur dadurch stattfindet, dass man eben Statistik macht und damit so eine mathematische, sehr methodische Sprache hat. Da ist ja am ehesten noch diese Internationalität da. Also ist auch das eine Baustelle, die vielleicht für dieses Problem dann heilsam sein kann?
Weiß ich nicht. Ich habe Johann Galtung schon erwähnt. Die jeweiligen nationalen Entwicklungswege unseres Faches sind tatsächlich unterschiedlich. Es gab eben in den USA sozusagen der Nachkriegszeit diese Schreckreaktion auf Parsons und auf Grand Theory und einen unglaublich starken Rückzug auf pragmatische, hemdsärmelige, standardisierte Forschung, ganz stark eng geführt durch den Rational-Choice-Ansatz, theoretisch eng geführt. Und auf der anderen Seite halt eine qualitative Forschung, die in der irgendwie alles Ethnographie genannt wurde, was man in Deutschland differenzierter sehen würde. Es gab in Frankreich und in England gab es eigene Entwicklungen. In England übrigens mit einer viel stärkeren Rolle der qualitativen Methoden als in Deutschland wieder. Also in der Tat, da gibt es Unterschiede. Aber dass man jetzt durch Vergleich dieser anderen nationalen Fälle sagen würde, genauso muss man das auch machen, das sehe ich nicht. Ich würde auch in dieser Hinsicht eher die Vielfalt großschreiben und sagen, es gibt keinen Grund, das Niveau der Theoriebildung in Frankreich oder Deutschland an das US-amerikanische anzupassen. Ich würde das als einen Verlust erleben. Ja? Also es ist nicht nur in der unmittelbaren Zeit nach Parsons, es ist auch jetzt für meine Begriffe so, dass in die USA eher europäische Ideen importiert werden, als dass da sehr viel zurückkäme. Also die Import-Export-Bilanzen, die in anderen Hinsichten wieder anders sind, die sind auch nicht nur zwischen den Fächern, sondern auch zwischen den nationalen Soziologien unterschiedlich. Und man kann die Stärken, die es in einem Land gibt, durchaus pflegen. Man sollte das tun.
Wunderbar, das tun wir hier natürlich auch, indem wir auf Deutsch sprechen. Wir hoffen, wir haben heute zu diesen ungehaltenen Dialogen vielleicht einen kleinen Beitrag geliefert, dieses Problem da zu verstehen. Herzlichen Dank, Herr Hirschauer, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war mal wieder sehr aufschlussreich. Zum Schluss wieder die Bitte oder wenn ihr Lust habt, diese Folge dann zu teilen in den sozialen Netzwerken an alle Freunde, Freundinnen, die vielleicht auch wo noch ungehaltene Dialoge stattfinden oder bisher ungehaltene Dialoge stattfinden können. Dann bis zur nächsten Folge von Das Neue Berlin. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.